Generation Christen ihre ersten Erfahrungen gemacht hat. Und die Nicole wird uns gleich so eine Erfahrung lesen. Und zwar haben die Christen gemerkt, so in der ersten Generation, wenn wir so mit Jesus Christus gehen, bei diesem großen Experiment, ja, Experiment mit Jesus Christus gehen. Das Christentum war ja am Anfang ein riesiges Experiment. Merkt ihr, und es geht bis heute. Das muss doch mehr sein als ein Experiment, ne? Jedenfalls haben die ersten Christen gemerkt in ihrem Christsein, wir werden ja irgendwie, wenn wir mit Gott gehen, Gott immer ein bisschen ähnlicher. Und das hat der Petrus dann aufgeschrieben, das ist einer der Schreiber dieser zweiten Generation sozusagen, und hat auch ein paar Hinweise gegeben, ja, wie das passiert, dass wir Gottes Natur ähnlicher werden können. Gottes Natur ähnlicher werden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das hören wir jetzt nochmal im O-Ton, Petrus, in Gestalt nicht des Papstes, sondern von Nicole.
Der uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entkommen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen. Der Selbstbeherrschung die Geduld und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Gottesfurcht wiederum führt zu geschwisterlicher Liebe und aus der Liebe aus den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen und ihr werdet unserem Herrn Jesus Christus immer besser werden.
Vielen Dank. Amen. Ja, wenn wir jetzt mal um das Predigtbild bitten dürfen, da können wir das nochmal so lesen, schwarz auf weiß, was Nicole jetzt gesagt hat, nochmal in einigen wenigen Stichworten. Gibt es keine Folie? Ich habe sie an Bettina geschickt, zum Weiterschicken. Gut, okay, schade. So. Ja, also, dann machen wir ohne die Folie. Dann ist es so, wir haben also dieses Wachstum in unserem Glauben. Wir werden wie starke Bäume im Laufe unseres Lebens. Und dieser starke Baum, der hier auch auf dem Bild zu sehen ist, ein schönes Symbol, finde ich, dass wir in unserem Leben ja wachsen können, dass wir die Chance haben, in unserem Leben an inneren Werten zuzunehmen. Ja? Und da sagt Gott, wenn ihr in eurem Leben wächst, dann ist es so, dass wir in unserem Leben als Christen immer ein Stück mehr Anteil an der göttlichen Natur bekommen können. Ich habe vorige Woche schon gesagt, das ist erstmal ein bisschen befremdlich, dass wir als Menschen Anteil an Gottes Natur bekommen können. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht befremdlich, weil wir ja zum Beispiel lesen im Psalm 8, Gott hat uns ein wenig niedriger gemacht als sich und hat uns Würde geschenkt. Ja, so eine Würde, die von seinem Glanz herkommt, die von ihm herkommt. Und jetzt fragt man sich, wie kann man denn überhaupt die Natur eines anderen Menschen annehmen wollen? Ich will auch nochmal erinnern an dieses Bild von der letzten Woche. Ich lese gerne Bücher von so Wildniswanderern, die also zum Beispiel von Amerika Süd, von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada hoch wandern. Ja? Also Abenteuerwanderer. Und manchmal wünsche ich mir, so eine Natur möchte ich auch gerne haben. Ja, also so einer möchte ich auch gerne sein, der am Ende mit Rauschebart und dreimal durchgelatschten Schuhen, Begegnungen mit Bären und was es alles gibt auf so einer Wanderung, ja, dann da ankommt und das geschafft hat. So eine robuste Natur hätte ich auch gerne. Ja, ihr vielleicht auch. Also, und da merke ich, je mehr ich so die Bücher lese von diesen Wanderern, desto mehr nehme ich auch irgendwo ihre Natur an. Also ich merke, das tut mir gut. Das motiviert mich. Und so ähnlich ist es auch mit der Bibel. Bettina hat schon am Anfang gesagt, wenn wir Bibel lesen, ja, dann werden wir auch immer mehr so in diese göttliche Natur reinkommen, in sein Wesen. Also kein Wildnisbuch, sondern die Bibel, um eben zu Gott immer näher ranzukommen. Also, das ist das, was Petrus in seinem zweiten Brief uns ganz deutlich machen möchte. Je mehr wir Erkenntnis von Gott haben, also je mehr wir von ihm wissen und lesen und Input bekommen, desto mehr werden wir auch in seinem Reich, im Reich seines Heiligen Geistes zu Hause sein. Ja? Und es ist einfach schön zu wissen, dass wir, dass Gott uns immer mehr damit füllen möchte. Womit wir uns füllen, ihr Lieben, so werden wir im Laufe der Zeit, wisst ihr das? Es gibt zum Beispiel so Menschen, die füllen sich mit allen möglichen Nachrichten auf dem Handy, ja, auf dem Smartphone. Und da kommen also am Tag vielleicht so 10, 20 Meldungen, wo irgendwas steht, dass irgendjemand gelogen hat und das nicht stimmt und das nicht stimmt und das nicht stimmt, dass am Ende jede Nachricht irgendwie falsch ist. Ja? Wenn ich das immer lese, wisst ihr, was dann passiert? Das verändert mein Wesen. Dann kann ich nämlich gar keiner Nachricht, die mir irgendjemand mehr sagt, richtig glauben, weil ich mich immer damit fülle, denke ich mir, es gibt gar keine Wahrheit mehr. Ne? Jeder, der irgendwas sagt, jeder Politiker oder jedes Amt oder wer auch immer, ja, der belügt mich irgendwie. Also was ich lese, was ich in mich reinlasse, das prägt mich so im Laufe der Zeit. Und genauso ist das mit der Bibel. Also, Petrus hat es auf dem Herzen, er sagt, nehmt euch die Bibel, nehmt euch das, was Gott geschrieben hat, nehmt euch das, was Jesus gelebt hat und setzt das immer wieder, ja, auf eure innere Agenda und setzt dieses Wachstum im Glauben, setzt es als Ziel eures Lebens. Ich weiß nicht, welches Ziel du fürs Leben hast. Vielleicht eben ein Haus mit Grundstück und schönen großen Bäumen drin oder wie auch immer. Ja? Aber Petrus sagt uns, setzt euch als Ziel für eures Lebens, als Hauptziel, dass ihr Gott immer mehr erkennt, damit ihr an seiner Natur teilhabt. Ist das nicht ein richtig schönes, lohnendes Ziel für unser Leben, wenn wir einmal 95 Jahre alt sind und sagen können, ja, ich merke in meinem Leben, ich bin irgendwie der Natur Gottes in meinem Leben ein Stückchen näher gekommen. Also das würde ich mir echt mehr wünschen als vieles andere. Und diese Erkenntnis, dass wir Gott immer mehr erkennen, damit wir uns so verändern, wie er ist, zieht sich wie ein roter Faden durchs Neue Testament. Das ist nicht bloß dem Petrus sein Hobby, der das hier schreibt, sondern der Paulus, der schreibt, gibt uns einige geniale Gemeindegebete mit. Und wenn Paulus für die Gemeinde betet, ist es nicht so, dass er hauptsächlich so an gesundheitliche Dinge so von Menschen denkt, sondern sein Hauptanliegen ist immer wieder, dass die Gemeinde Christus erkennt. Da betet er immer wieder drum. Da hat er totale Leidenschaft, der Mann. Und das können wir uns vielleicht von ihm auch abgucken. Epheser 1 zum Beispiel, Vers 17, da sagte er, ich bitte Gott, dass er euch den Geist der Weisheit und Einsicht schenkt, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Also Paulus, mal angenommen, betet für unsere Gemeinde hier in Neuruppin, für euch, ja, und für mich. Gott schenkt, dass sie den Geist der Weisheit und der Einsicht bekommen und dass ihre Erkenntnis von Gott immer größer wird. Sein Hauptanliegen, Gottes Hauptanliegen für unsere Gemeinde. Und dann schiebt er hinterher noch nach, der Paulus, und schreibt, ich möchte gern, dass ihr als Gemeinde erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns wirkt, dass wir erkennen können. Also die Erkenntnis Gottes verändert uns zu ihm hin. Und deshalb ist es so wichtig, ihn auch immer mehr zu erkennen. Ja, vorige Woche haben wir dann gesagt, um Gott zu erkennen, ist es gut, das Leben von Jesus zu kennen und die Bibel zu kennen. Und jetzt bringt aber der Petrus noch was ganz Interessantes, Zweites rein, ein Weg, wie wir Gott ähnlicher werden können, nämlich durch Charakterfestigkeit. Jawohl, dieses Lied, dieses Wort steht in der neuen Genfer Übersetzung. Durch Charakterfestigkeit werden wir in unserer Natur immer der Natur Gottes ähnlicher. Und dieser Charakterfestigkeit, da schreibt er dann, gehören vier Dinge als Beispiele, was zu Charakterfestigkeit gehört. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das sehen würdet, wenn ihr den Menschen beschreiben würdet, der hat Charakter. Also Petrus sagt, vier Sachen gehören für ihn zum Charakterfestigkeit. Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott. Und das vierte ist Liebe untereinander und Liebe zu allen Menschen, die wir so treffen. Vier Sachen, ja, die zur Charakterfestigkeit gehören. Wisst ihr, das sind wie vier Trainingseinheiten, die Gott uns hier mitgibt durch diesen Petrusbrief. Und er sagt, es ist ein geistliches Gesetz. Wenn ich Jesu Charakter auslebe, so wie er ist, versuche auch zu leben, in dieser Charakterfestigkeit, dann werde ich ihm im Laufe der Zeit ähnlicher. Der letzte Vers von dem, was vorhin Nicole vorgelesen hat, der hieß, denn wenn das alles bei euch vorhanden ist, also diese Charakterfestigkeit, ne, und ständig zunimmt, dann wird euer Glaube nicht unfruchtbar bleiben. Das ist doch eine schöne Verheißung. Und ihr werdet, und jetzt kommt Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen, indem wir seinen Willen tun, seinen Charakter leben, werden wir ihn besser kennenlernen. Auf gut Deutsch, Gott erkennen geht nicht nur durch geistliche Worte aus der Bibel oder prophetische Worte aus der heutigen Zeit, sondern auch durch das Tun seines Willens. Das ist dieses geheimnisvolle geistliche Gesetz. Wenn ich seinen Willen tue, werde ich ihn immer besser kennenlernen und immer mehr so werden wie er. Jedes Mal, wenn ich einen Charakterzug von Jesus übernehme und auslebe, wachse ich darin, ihn zu erkennen. Empfindet ihr das als logisch? Ist das logisch, wenn ich einen Charakterzug von Jesus übernehme, zum Beispiel Nächstenliebe, dass ich ihm dann mit der Zeit auch ähnlicher werde, dem Jesus? Muss man erstmal irgendwie sich eine kleine Brücke bauen. Ich habe an so einen Gärtner gedacht. Ja? Wir haben in unserer Nähe ein Kürbisfeld und dieses Kürbisfeld eines nicht hauptamtlichen Landwirts, ja, der macht das so nebenbei, der geht in der Sommerhitze, ja, bei 40 Grad oder 30 Grad oder 35, ja, geht er auf das Feld mit einem kleinen Häckel und häckelt sein ganzes Kürbisfeld, ja, ganz liebevoll, damit der Boden aufgelockert wird, damit der Boden nicht hart ist, damit Sauerstoff und Nährstoffe in den Boden reinkommen können. So, und mal angenommen, er beauftragt jemanden, das kommt auch manchmal vor, er beauftragt jemanden, dieses Kürbisbeet zu lockern. Dann macht er das. Dann arbeitet er dort 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, ja, trinkt zwischendurch seine Selder und alles, weil es einfach dort heiß ist. Jetzt frage ich mich, wenn der das macht im Auftrag des Auftraggebers, ja, verändert ihn das, verändert das sein Bild irgendwo von dem Auftraggeber? Und ich möchte sagen, ja. Und wisst ihr warum? Was ich einmal praktisch getan habe, was ich nicht nur gesagt habe und nicht nur gehört habe, das verändert im Laufe der Zeit mein Herz. Und wenn er dort 3 Stunden häckelt, wird er merken, wie wertvoll dem Auftraggeber, dem das Feld gehört, seine Kürbisse sind, ja, sein Feld sind. Und er wird mit der Zeit auch so werden, ja. Der wird, wenn dann irgendwelche Räuber kommen und er sieht das und die Kürbisse klauen, dann wird er anhalten, dann wird das nämlich zu seinem Kürbisfeld werden. Ja, er nimmt im Laufe der Zeit auch die Natur dessen an, der ihn beauftragt hat. Und so ähnlich ist die Logik hier. Wir sind von Jesus Christus beauftragt und wenn wir das leben, ja, und auch manchmal unter Schweiß und Tränen und Anstrengung, dann werden wir immer mehr wie er, weil wir es selber mit unserem ganzen Körper durchgelebt haben. Ja, also das ist ein Geheimnis, das, was wir vielleicht nicht so richtig verstehen, dass durch unser Tun wir Christus ähnlicher werden. Aber es steht da nirgends. Dass es keine Geheimnisse bei Gott geben darf. Oder bei Gott darf es auch Geheimnisse geben, die jetzt nicht logisch alle erfassbar sind. Dafür ist er doch Gott, oder? Wenn er keine Geheimnisse hätte, wäre er kein Gott. Also wir lesen in diesen Geheimnissen Gottes, dass in diesen geistlichen So muss ich mich mal anschrauben. Hört ihr mich jetzt? Jetzt hört ihr mich wieder? Danke für den Hinweis. Also, Sahara-Staub, ne? Der wird uns heute wahrscheinlich ein bisschen die Klarheit des Himmels nehmen, wenn der Wetterbericht stimmt. Und so ungefähr ist das auch mit in der geistlichen Welt. Wir können heutzutage nicht alles in göttlicher Klarheit erkennen, ja, weil wir noch auf dieser Erde leben. Wenn wir dann bei ihm sind, dann werden wir die Geheimnisse Gottes und diese Gesetze der geistlichen Welt ja auch in großer Klarheit erfassen können. Also ich wiederhole nochmal, das geistliche Geheimnis, dass ich der Natur Gottes ähnlicher werde, indem ich ihn erkenne durch mein eigenes Tun. Ja? Theo Lehmann ist so ein alter Prediger, der hat immer so kleine Reime gemacht. Wenn ich jetzt Theo Lehmann wäre, würde ich sagen, wir werden ihn nicht besser kennen, wenn wir das Tun verpennen. Das Tun gehört also mit dazu. Und deshalb steht also hier in unserem Text, ich lese es nochmal, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Und zu dieser Charakterfestigkeit Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott und das vierte, wisst ihr es noch, Liebe untereinander und zu den Menschen. Lasst uns mal eintauchen in diese Begriffe, mal einige Beispiele bringen. Charakterfestigkeit, allen Fleiß sollen wir dran setzen zur Charakterfestigkeit. Also dieses Training der Sportart Charakterfestigkeit in unserem Leben, in unserem Christsein ist irgendwo eine ganz wichtige Sache. Und genauso mit Selbstbeherrschung, mit den anderen Dingen. Ich habe das vorige Woche so mal ein bisschen geübt, da bin ich nämlich Zug gefahren mit dem RE8 und da geht es als erstes, was hier in unserem Text steht, ist Selbstbeherrschung. Wenn ich mich jetzt als Christ hinsetze im Zug, ihr wisst ja, die Regionalexpresse sind meistens total gefüllt und breite mich da vollkommen aus, mein Gepäck überall hin, vielleicht noch die Schuhe ausgezogen, die Füße auf dem anderen Sitz gegenüber und ja, habe da mein Abteil für mich, weil ich ja als erster eingestiegen bin. Ja, ich habe da alle Rechte sozusagen. Ja, das würde ich am liebsten menschlich machen. Aber Selbstbeherrschung, ich sage mir, nee, also wenn mich irgendjemand als Christ jetzt hier erkennt und die Leute müssen stehen und ich habe hier die ganzen Plätze besetzt, ist ein No-Go. Also geht das schon mal los mit dieser Selbstbeherrschung, dass ich sage, ich will mich mal so selbst so beherrschen, ja, dass jemand anders, wenn er denn merkt, ich bin Christ, dass ich mich nicht schämen muss für Gott. Also, nee, Gott sich nicht meiner schämen muss, so rum. Also, Selbstbeherrschung gehört dazu. Dann steht hier als nächstes Standhaftigkeit. Ich lese, weil ich mich auf die Predigt vorbereite, nochmal einen Bibeltext. Ich nehme also die Bibel raus. So. Standhaftigkeit. Ich muss also damit leben, dass die anderen Leute gucken, die sich inzwischen um mich hingesetzt haben, weil das Ding voll besetzt war. Also selbst mein Gepäck, alles war weg. Musste ich verstecken. Jedenfalls waren wir alle ganz eng wie die Sardinen. Ja, nimmst die Bibel raus, so, und dann siehst du, alle Leute sehen, aha, der liest jetzt Bibel. Ja, also Standhaftigkeit. So, dann sind wir ins Gespräch gekommen, die Leute haben erzählt von einem Konzert, wo sie waren, in Cottbus, bei den Amigos, kennt die jemand? Ja, wir kennen die, unsere Generation, aber in dem Abteil, muss ich mal kurz erzählen, saß noch ungefähr so eine 25-Jährige und die sagt, aha, sie waren bei einem Konzert der Amigos, das war bestimmt Flamenco-Musik. Da sagt die Frau, wie kommen Sie denn auf Flamenco-Musik? Naja, es war doch bestimmt ein spanisches Ensemble, was da war, die Amigos, und die haben Flamenco gemacht. Ja, weil die junge Generation natürlich die Amigo-Helden nicht kennt. Ja. Jedenfalls in diesem Gespräch fiel dann das Wort, dass jemand gesagt hat von den Leuten, oh Gott, oh Gott. Ach Mensch, da wäre doch die Ehrfurcht vor Gott, die hier als nächstes steht von unseren vier Disziplinen, ja, Ehrfurcht vor Gott, hätte es doch eigentlich geboten, dass ich sage, weil jetzt der Name meines Gottes da missbraucht wird, ja, wenn die Frau oh Gott sagt. Wenn es in Sachsen passiert wäre, hätte ich noch gesagt, oh Gottchen, das wäre noch schlimmer gewesen. Da hätte ich doch eigentlich sagen können, aus Ehrfurcht vor Gott, ja, aha, sie beten, das ist ja schön, oder so ähnlich, ja. Oder ich hätte auch sagen können, oh, das tut mir ein bisschen weh, wenn sie den Namen meines Gottes hier so, naja, ist noch ein bisschen schwieriger, ne. Merkt ihr, Ehrfurcht vor Gott, ganz praktisch gelebt, ja, mit Gott zusammen. Und das Letzte, was Petrus hier schreibt, eben Liebe zu den Menschen ringsherum, dass wir so leben, dass wir wirklich für die Leute, denen wir begegnen, ja, ein Stück, eine Oase der Liebe sein können. Dass die merken, wir lehnen sie nicht ab, ganz egal, wie sie sind. Und in dem Zug war es dann auch ein bisschen herausfordernd, weil da jemand das angefangen hat zu essen. Das wurde ein riesiges Ding mit dem Essen. Und alle, die da saßen, waren mit betroffen, weil die eine Person gegessen hat, wie das manchmal so ist, in der Enge des Zuges. Ne? Aber da eben liebevoll zu sein, dass ich sage, ja, ich muss jetzt zwar den Knoblauch des anderen hier riechen, aber ich bin jetzt trotzdem mal eben liebevoll. Auch das gehört eben mit dazu. Die Frage ist immer, ihr Lieben, wenn es hier am Ende um die Liebe geht, in dieser Kette, wir leben in einer dunklen Welt, wo es immer wieder Schwierigkeiten gibt. Ja, jede Woche neue. Die Frage ist, wie kann ich für den anderen Menschen, dem ich begegne, so ein kleines Licht am Sternenhimmel sein, ein kleines Hoffnungszeichen sein, ein kleines Hoffnungszeichen der Liebe, was in die Ewigkeit, in den Kosmos der Liebe Gottes hineinrückt. Das ist doch unser Ziel, ne? Und wenn wir so versuchen zu leben, dann wird es uns helfen und wird dazu führen, dass wir immer mehr die Liebe dessen, der die Liebe ist, nämlich unser Gott, auch selber annehmen. Unser Tun prägt uns. Nun mag mancher sagen, das sind ja Kleinigkeiten. Ja, das sind Kleinigkeiten, die ich jetzt genannt habe. Aber wir wissen, wie schwer uns auch manchmal solche Kleinigkeiten praktisch fallen, wenn es darauf ankommt, ja, unseren Glauben irgendwo zum Beispiel zu bezeugen. Und Jesus sagt eben immer wieder auch zum Thema Selbstbeherrschung, selig sind die Sanftmütigen. Ja. Wisst ihr, man trifft ja manchmal Leute, wo man sagt, den habe ich schon was dreimal gesagt, der kapiert das nie. Kennt ihr das? Ja. Oder es passiert manchmal, dass ich sage, ich habe schon mit dem ein paar Mal versucht, ordentlich zu reden, das ist zwecklos. Vielleicht habt ihr auch solche Leute in eurem Leben, wo er sagt, das ist Mr. oder Mrs. zwecklos. Aber dann treffe ich den Menschen wieder und dann wird die Selbstbeherrschung gebraucht. Dann muss ich mich entscheiden. Lasse ich mich jetzt davon berühren, dass ich sage, ach nee, es hat sowieso keinen Zweck, mit dem zu reden, mit Mr. zwecklos. Oder ich sage, ich gehe jetzt mit offenen Augen zu dem anderen hin und gebe einfach, auch wenn es schon 5-mal anders gewesen ist, der Situation eine neue Chance. Das ist Selbstbeherrschung, wie sie hier in unserem Text steht. Und wisst ihr, es gibt dann, wenn ich mal bei diesem Beispiel bleibe, wenn ich zu dem anderen hingehe, einen gravierenden Unterschied, ob ich alleine gehe oder ob ich mit Jesus zusammengehe. Wenn ich sage, Jesus, jetzt treffe ich hier auf der anderen Straßenseite den Menschen wieder, aber mit ihm zu reden ist irgendwie total zwecklos. Menschlich ist das so. Wenn ich aber sage, Jesus, kommst du jetzt mit? Jesus, wir beide sind jetzt ein Gespann, ein Pferdefuhrwerk. Ich links, Jesus rechts. Wir beide gehen jetzt mal zusammen zu dem Menschen und versuchen ihm einfach mal was Liebes zu sagen. Ja? Wenn ich mit Jesus zusammengehe, verändert sich die Situation schlagartig. Und wisst ihr, die zwei Pferde, die da so beieinander laufen in so einem Pferdefuhrwerk, ne, die gehen doch auf Tuchfühlung. Ne, deren Rücken berührt sich. Und wenn ich in meinem Leben sage, Jesus, ich habe jetzt eine schwierige Situation, wo ich mich selber beherrschen sein muss, wo ich standhaft sein muss, aber ich mache das jetzt nicht alleine, ich mache das jetzt mit dir zusammen. Was, wisst ihr, was dann passiert? Dann spüre ich den Rücken von Jesus an meinem Rücken. Ja, da spüre ich, dass wir Schulter an Schulter gehen, Jesus und ich. Und was macht das mit mir? Das verändert mich, ihr Lieben. Das verändert mich im Laufe der Zeit, dass ich wieder einen Jahresring dazu bekomme in meiner geistlichen Ausstattung, als Stärke dieses Baumes wachsen kann. Selbstbeherrschung. Ja, noch ein Beispiel. wir haben jetzt auch eine neue Disziplin bekommen, Thema Selbstbeherrschung zu lernen. Es gibt Situationen, wo wir abends manchmal total fertig sind und wo wir sagen, jetzt könnte ich aber mal einen Absager gebrauchen. So, seit 1. April ist das Angebot Absager Hanf. Ja? Nimm doch mal das Pulverchen und jetzt, ja, dann hast du mal Ruhe, dann hast du einen schönen Abend. Ja, du fühlst dich schön, wenn du jetzt den Hanf nimmst. Was ist der Auftrag Gottes, ihr Lieben, an dieser Stelle? Auch wenn jetzt die Gesellschaft den Hanf anbietet. Du sollst ihn nicht, ja. Wisst ihr, die Herausforderung ist, dass ich dann sage, nee, Jesus, ich will mich jetzt selbst beherrschen, aber nicht alleine. Jesus, komm zu mir jetzt. Wir beide beherrschen uns jetzt selber, dass wir nicht diesen Hanf nehmen müssen, sondern ich vertraue auf dich, Jesus, dass du mir die jetzt neue Energie schenken kannst für diesen Abend, meine Seele hochheben kannst, dass ich das Zeug nicht brauche. Selbstbeherrschung. Und ich denke, wenn ich solche Dinge mit Jesus durchlebe, das ist so schön, das mit Jesus, es ist schwer, aber wenn man es geschafft hat, ist es schön, das mit Jesus zu durchleben, ja, dann wächst mein Glaube wieder ein Stück und diese göttliche Natur wächst ein Stück. Ja, so kann man viele Beispiele bringen und ich wünsche uns, ihr Lieben, dass wir das schaffen, immer wieder auch gegen unser Gefühl. Unser Gefühl sagt zum Beispiel, nee, ich habe jetzt echt keine Lust, ja, da gegenüber auf der anderen Straßenseite zu gehen, ja, zu dem Mr. Zwecklos. Was ist die Wahrheit Gottes dagegen? Die Wahrheit Gottes ist, Steffen, geh mit mir zusammen dahin, schenk ihm 5 Minuten, ja, deiner Zeit, deiner Aufmerksamkeit. Es kann immer was Neues beginnen. Es ist immer wieder die Frage, ihr Lieben, ob wir uns von unserem Gefühl bestimmen lassen. Wenn wir uns immer nur von unserem menschlichen Gefühl bestimmen lassen, ja, dann ist es so, dass wir wahrscheinlich meistens diese Selbstbeherrschung und auch die Standhaftigkeit nicht auf die Reihe kriegen. Wir müssen uns entscheiden, nee, ich möchte mich jetzt von der Wahrheit Gottes bestimmen lassen und nicht von meinem Gefühl. Die Wahrheit Gottes ist die, mit ihm zusammen kann ich auch Dinge unternehmen. Ja, ich kann jetzt mit seiner Kraft auch zusammen mit dem Zugabteil sagen, ihr Lieben, Menschen, ja, oh Gott, zu sagen, es tut mir weh oder so. Das kann ich mit Jesus zusammen unternehmen. Und wenn ich aber mich nur auf mein Gefühl verlasse, würde ich sagen, bei meinem Gefühl, wenn ich Zug verhandle, ich habe da ein schlechtes Gefühl, jetzt den anderen was von Gott zu sagen. Merkt ihr das? Die Gefühle können uns in unserem Leben ganz schön an unserer Nase und an unserem Ziel vorbei führen. Es ist wunderbar, dass wir als Christen Wahrheiten haben und dass wir die Wahrheiten an die Spitze unseres Zuges setzen und nicht das Gefühl. Ich glaube, unsere Gesellschaft jetzt in diesem 21. Jahrhundert in Deutschland, wir leben in so einer Art Zeitalter des Gefühls. Vielleicht wird das hinterher auch mal so bezeichnet. Ja, wir haben von der Politik her auch, wird so viel nach Gefühl gemacht, so wie man sich fühlt, ist es richtig. Alte Maßstäbe werden nicht mehr aufrechterhalten, sondern so, wie man sich gerade fühlt, ist es richtig. Ich muss an dieser Stelle leider nochmal auf das Selbstbestimmungsgesetz kommen. Und das ist ja so, wenn sich jetzt jemand, also vorrede, sage ich, es gibt Menschen, die wirklich biologisch so sind, dass sie ein anderes Geschlecht sozusagen haben und dann will ich das respektieren und will sagen, okay, dann ist das so und will den Menschen auch in seiner Entscheidung oder in seiner Biologie sozusagen akzeptieren, dass er eben nicht Mann, sondern Frau ist. Ne? Also das sei mal, da will ich als Vorrede sagen, das gehört für mich zur Liebe dazu. Wenn aber jetzt jemand aus Gefühl sagt, ich darf jetzt jedes Jahr mein Geschlecht ändern und jetzt bin ich eben mal das andere Geschlecht. Ne? Jetzt heiße ich nicht mehr Andreas, sondern Andrea, so ab 1. Juni. Wenn das jemand nur aus Gefühl macht, ne, muss ich mir die Frage stellen, gehe ich mit den Gefühlen immer so mit oder muss ich die Wahrheit entgegenstellen? Das ist ja eigentlich gar nicht Andrea, das ist ja Andreas. Das war doch immer der Andreas gewesen. So, und das Ganze wird für uns auch als Christen ziemlich kniffelig ab dem 1. November, also zumindest für mich, vielleicht geht es euch auch so, weil wir müssen nämlich dann denjenigen so ansprechen, wie er sich jetzt nennt nach seinem Gefühl. Und das wird schon schwierig, weil ich sage doch da was anderes, als die Wahrheit ist. Wahrheit oder Gefühl, was ist jetzt richtig? Das geht vielleicht auch gerade noch so auszutarieren, wenn ich mir sage, gut, der Andreas hat sich jetzt den Spitznamen Andrea gegeben, sage ich halt Andrea. Wenn ich aber dann ins Nebenzimmer gehe und rede mit meiner Arbeitskollegin und sage, na, der hat halt aber gute Laune. Kann sein, der Staatsanwalt kommt, weil ich den als der bezeichnet habe und nicht als die. Ja, weil er sich jetzt ja als Frau sieht. Und das wird für uns auch eine Frage der Standhaftigkeit als Christen sein. Ja, es ist der einfachste und gefühlsmäßige Weg, ist, ach, ich mache das einfach so, wie er sagt. Jetzt, wenn der jetzt sagt, ich bin nächstes Jahr jetzt eine Frau, dann, oder ab jetzt bin ich eben eine Frau, dann mache ich das eben einfach so mit. Ja, und gehe den Weg mit. Wenn ich aber sage, nee, ich will ein Stück Standhaftigkeit meines Christseins praktizieren und ich gehe davon aus, dass Gott eben die Menschen doch mit einem Geschlecht geschaffen hat und will bei diesem Geschlecht auch bleiben, dann merke ich, ich komme in Konflikt und brauche die Kraft. Und auch da kann ich es wieder so machen, dass ich sagen würde, Jesus, das ist jetzt total schwierig, von meinen Arbeitskollegen zu sagen, er fühlt sich als Frau, aber er ist ja eigentlich ein Mann. Ich weiß, dass ich mich damit sogar strafbar mache, wenn ich das sage. Aber Jesus, mit dir zusammen, ja, will ich einfach jetzt auch dir stark sein. Und an dieser Stelle, ich will nicht unnötig politisieren, will ich aber auch mal noch den kleinen Hinweis geben. Bis jetzt ist es ja so, dass wir eigentlich so ziemlich alles sagen dürfen, was nicht strafbar ist. Wenn dieses Gesetz am 1. November in Kraft tritt, gibt es aber im Grunde genommen ein Sprech- und Denkverbot für die, die es anders sehen. Und das ist eine neue Qualität in der gesellschaftlichen Entwicklung. Und ich glaube, da müssen wir Christen auch aufpassen und auch sehen, dass unsere Gesellschaft wirklich demokratisch bleibt, in dem Sinne, dass jeder denken und sagen kann, was er möchte. Also da mal ein gelbes Lichtgesetz auf die derzeitige Politik. Klammer zu, ich wollte nur mal sagen, unsere Standhaftigkeit wird wahrscheinlich manchmal gebraucht und wo wir gegen Gefühl Wahrheiten setzen müssen. Und nun möchte ich zum Schluss noch mal auf dieses Bild zu sprechen kommen, was ich euch ausgeteilt habe. Ihr seht hier diesen Kiefernstamm und das ist ein Poster, was bei mir im Hause hängt. Und ich habe das mal ein bisschen abfotografiert und euch hier hingetan. Und ich würde euch bitten, das zu Hause euch mal anzugucken, was so ein Kiefernstamm alles so im Laufe des Lebens erleben kann. Und wenn ich jetzt hier diesen Stamm sehe, ne, die Jahresringe sehe, so ein starker Baum will ich da auch sein, oder? So will ich doch auch gewachsen sein. Ich will mit der Kraft Gottes gewachsen sein, mit starken Holzzellen, dass ich stehen kann. Und aber überlegt mal, wenn ihr das mal durchlest zu Hause, was da alles so passiert ist im Laufe des Lebens dieser Kiefer. Und wenn wir mal das Jahr 1939 nehmen, was hier ist, ne, da ist eine schwarze Wunde. Ich weiß nicht, ob das jetzt, die das gemacht haben, Jahr 1939 ist ja auch eine ganz schwarze Wunde in Deutschland. Ja. Aber naja, bei der Kiefer jedenfalls steht hier, ein Bodenfeuer läuft durch den Wald, zum Glück hat der Baum überlebt. Das heißt, der Baum hat also dieses Feuer durchmachen müssen, diesen Waldbrand durchmachen müssen. Und dieser Waldbrand, der hat sich praktisch in seiner Lebensaufzeichnung, in seinen Jahresringen, ne, gezeigt. Hier ist der schwarze Punkt drin. Aber wisst ihr, was dann passiert ist? Trotz dieses Waldbrandes haben sich wieder neue Holzzellen gebildet, ja, und der Stamm ist weiter gewachsen. Und das ist das, wo Gott uns Mut machen möchte, trotz der Schwierigkeiten, die es auch in unserem Leben geben kann, der verschiedenen Bedrohungen, die es gibt, auch für so einen Baum, will er uns weiter wachsen lassen durch seine Kraft und seine Stärke zu großen Bäumen seiner Gerechtigkeit. In Jesaja 61, da sagt Jesus zu uns, ich mache euch zu Bäumen der Gerechtigkeit. Ja, er will uns wirklich zu steigenden Bäumen machen, die seine Gerechtigkeit, die Gottesgerechtigkeit auf dieser Erde widerspiegeln. Und so, da dürfen wir wissen, er will uns weiterentwickeln. Zwei Einladungen. Ich lade dich ein, den Wert zu schätzen, dass du eine Teilhaberin oder ein Teilhaber der göttlichen Natur bist. Überlegt euch mal, was das eigentlich bedeutet. Lasst uns das jetzt nochmal so richtig auch für uns sacken. Ja? Du bist Teilhaber einer göttlichen Natur und wirst das immer mehr. Und du bist nicht nur Teilhaber einer göttlichen Natur, sondern der göttlichen Natur, des Gottes, der die Schöpfer ist, der die Liebe ist, der die Allmacht hat, der durch Jesus am Kreuz alles überwunden hat auf dieser Erde. Dieser Natur, ihr Lieben, werden wir Teilhaber. Und ich lade euch ein, dass ihr immer wieder betet, Heiliger Geist, bitte senke immer tiefer in mich hinein diesen Schatz. Ich darf Christus ähnlich sein und immer mehr wie er werden. Und meine zweite Einladung an dich heute ist, deinen Blick neu auf deine eigene Charakterbildung, auf deine eigene Charakterfestigkeit zu lenken. Statt Gefühl und Lust, die Wahrheit, den Zug deines Lebens ziehen zu lassen. Die Wahrheiten Gottes als Lokomotive, die unseren Zug des Lebens nach vorne ziehen und nicht nur Gefühl und Lust. Zu sagen, statt ich habe keinen Bock, dem Bock einen Namen geben. Mein Bock, dem ich folgen will, ist die Bibel, das, was Jesus, was ich dort von Jesus lese, von Gott lese und das Leben von Jesus Christus. Und das beides, das gibt mir Erkenntnis und das soll mich motivieren, dort will ich hin. Und ich glaube, jede Überwindung meines Nichtwollens, ja, wenn ich eben eigentlich keinen Bock habe zur Charakterfestigkeit, aber wenn ich es doch überwinde, ja, wenn ich das, mein Nichtwollen überwinde, führt mich das zurück zur Natur. Und zwar zur Natur Gottes, wie er diese Welt gemeint hat. Amen. Wir singen jetzt miteinander eine längere Zeit Gebetslieder. Und diese Gebetslieder geben uns die Möglichkeit, das, was wir in der Predigt jetzt gehört haben, nochmal vor Gott zu bringen, ihm zu danken innerlich, ja, dafür, dass wir an seiner Natur teilhaben dürfen, ihn zu bitten, dass wir an der Charakterfestigkeit wachsen. Wir haben heute den Sonntag, jeder Sonntag hat ja einen lateinischen Namen in der Kirche, heute ist der Sonntag Kantate, also der Gesangssonntag sozusagen. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und ich bitte euch, wenn wir jetzt diese Lieder singen, ihr müsst die nicht alle mitsingen, wenn ihr den Text nicht kennt, aber seid natürlich herzlich eingeladen. Aber dann habt die Erwartung, ja, ich möchte jetzt in meiner Seele mal ein neues Lied singen, was ich bisher noch nicht gesungen habe. Ich möchte ganz neu zu meinem Gott hinkommen, möchte ihm danken für diese göttliche Natur, denn er tut Wunder und das dürfen wir aussprechen. Gott ist bereit, Wunder in unserem Leben zu tun, uns zu entwickeln und uns immer wieder Freude zu schenken, wo wir merken, Gott ist da und Gott arbeitet an uns weiter und macht unseren Lebensbaum immer stärker.
Ich möchte beginnen mit einem